Willkommen zum Börsenboxkampf, zum Finance Fight Club. Hier direkt neben mir Herr Schilling. Für ihn klingt die Glocke nach Aufwärtstrend, nicht nach K.O. Und daneben Herr Risse. Er sieht die Märkte schon mit wackeligen Knien Richtung Ringseil taumeln. Wer hat die bessere Deckung? Stefan Risse von Akatis Investment, Kampfname Die Alarmist, oder der Optimist Volker Schilling von Greif Capital Management. Verständlicherweise dann der Kampfname Die Optimist, ringfrei für den Finance Fight Club. Guten Morgen in die Runde.
Guten Morgen. Guten Morgen.
Sie sind gewappnet. Ich bin auch gewappnet. Brauche das jetzt zwar natürlich als Ringrichter nicht, aber wer weiß, es kann ja trotzdem ganz gut sein.
Ich habe keine Handschuhe, ich komme aus einfachem Haus, ich bin Streetfighter.
Ja, Ihr Zuhause ist die Straße, Herr Risse. Dann beginnen wir doch mal mit Ihnen. Sie erwarten 2026 ein schlechtes Börsenjahr. Geben Sie uns doch Ihren Uppercard in einem Satz. Was ist der eine Grund, der am Ende die Märkte taumeln lässt?
Weil alle drin und voll investiert sind, alle Investmentbanken durchweg sind optimistisch, sehen einen steigenden S&P 500 Index in Deutschland mit dem DAX genau das gleiche. Und das ist schon interessant. Die Bewertungen sind jetzt ja am Jahresanfang 2026 deutlich höher als am Jahresanfang 2025. Vor allem höher als am Jahr 2024 und Jahresanfang 2023. Aber aktuell ist der Optimismus viel höher und das lehrt mich eben, an der Börse musst du antizyklisch agieren. Das ist natürlich nur ein Grund, aber dieser große Optimismus, der sich auch an anderen Stellen ablesen lässt, der lässt mich dann antizyklisch vorsichtig werden.
Herr Schilling, Sie sehen ein gutes Börsenjahr. Was ist Ihr Jab, der die Rallye am Laufen hält? Wachstum, Gewinne, Geldpolitik oder doch der KI-Boost?
Allein, dass Stefan Risse sagt, dass es ein schlechtes Börsenjahr wird. Nämlich das ist meine beste Voraussetzung, mein stärkstes Argument dafür, dass Klar. wir ein gutes Börsenjahr kriegen. Ja, die Mana liegen ja auch nicht immer richtig. Ich kann übrigens gar nicht so viel Optimismus erkennen. Die Prognosen, die sind positiv. Die liegen so im Schnitt bei zwischen 8% und 10% Wertzuwachs, was ja auch keine Euphorie ist. Und Stefan weiß genauso wie ich, dass man bei den Prognosen immer falsch liegt, was sozusagen der Konsensus ist. Also liegt wohl nahe, dass wir womöglich, und darauf setzt Stefan, eben ein schlechtes Börsenjahr bekommen oder womöglich ein viel, viel besseres Börsenjahr als diese noch, sag ich mal, lapidaren Prognosen von gerade mal 8-9% Zuwachs darstellen. Bewertung, ich wusste, dass Stefan natürlich wieder mit Bewertung kommt, aber Bewertung hat noch nie das Ende einer Hosse angekündigt. Vielleicht fallende Gewinne oder Gewinnschrumpfung kündigen sowas an, aber nicht Bewertungen, die können noch höher steigen. Also insofern, ich glaube, wir kriegen ein ganz konstruktives Börsenjahr. Es wird kein euphorisches Börsenjahr werden, aber ich glaube, dass man, wenn man so ein Infight geht, ja, für das Thema hier Boxen auch, dass ein Börsenjahr nicht deshalb K.O. geht, weil man die Risiken schon kennt, sondern wenn, dann sind es die unerwarteten Schläge, die wir beide noch nicht kennen, die das Börsenjahr aus dem Tritt bringen könnten. Aber die kann ich momentan nicht erkennen.
Herr Risse, manchmal ist ja Substanz nicht Ihre Stärke. Trotzdem möchte ich Ihnen jetzt die Gelegenheit geben, darauf zu antworten und sozusagen Ihren Ausführungen mehr Substanz zu bieten. Außer die Tatsache, ich sag mal, alle Optimisten sind schon im Markt.
Ja, Volker Schilling bekommt erstmal Zustimmung in zwei Punkten. Und zwar, dass die Analysten grundsätzlich immer eher positiv sind. Das ist deren Geschäft. Aktien, Sell-Side, wenn die immer mahnen würden. Insofern ist das eigentlich auch nicht so das allerstärkste Argument oder der Indikator, der mich am stärksten aufhorchen lässt und dann eben dazu führt, dass ich zu dieser sehr pessimistischen Meinung komme. Und Volker Schilling hat auch recht, Bewertungen taugen für Timing gar nichts. Allerdings, und das belegen die Statistiken ganz klar, Bewertungen zeigen aber auf jeden Fall, wie die nächsten 10 Jahre aussehen. Und wenn man da sich die Bewertung von heute anguckt, immer fokussiert auf die großen Indizes. Das heißt nicht, dass alle Aktien das so durchlaufen müssen, aber auf die großen Indizes bezogen gilt das dann so, dass eben bei diesen Bewertungen die Renditen der nächsten 10 Jahre nicht besonders hoch ausfallen können. Es sei denn, das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, wird alles ad absurdum geführt. Aber es gibt eben andere Indikatoren wie die Barreserven der internationalen Fondsmanager, die Bank of America abfragt. Und die liegen bei 3,2%. Das ist absolutes historisches Tief. Dann beobachte ich die Börsenbriefe der Short-Term-Market-Timers, wie es heißt, also der kurzfristig agierenden Akteure in den USA. Da haben wir, wird ausgezählt von einem Autor namens Mark Halbert. Bei Inak Herrsche habe ich keine Hoffnung, dass Ihnen der Name irgendwas sagt, aber bei Volker Schilling, da gibt's Resthoffnung, dass er den Namen schon mal irgendwo gelesen hat. Der wertet tatsächlich für Technologieaktien, für Standardaktien, für Gold und für Bonds jeden Tag auf Tagesbasis die Stimmung aus, die Richtung aus. Und da waren wir jetzt bei 86,5%. Den Indikator gibt es seit 2000. Auch das war ein historisches Hoch. Das sind die Dinge, die mich vorsichtig werden lassen. Und Volker, ein Wort noch zur Bewertung. Ist überhaupt kein Timing-Indikator, gebe ich dir recht. Aber ich finde es dann schon spannend, dass der Optimismus bei höheren Bewertungen viel höher ist als bei tieferen Bewertungen. Und das zeigt mir immer so ein bisschen, dass diejenigen, die schon länger pessimistisch sind, dazu gehöre ich, das muss ich ehrlicherweise einräumen, natürlich mürbe geklopft werden durch diesen Markt, der immer weiter steigt. Und wir wissen alle, gerade in der Branche, in der wir sind, Benchmark und Performance gegenüber der Benchmark ist das, was dazu führt, ob Mittel in Fonds reinfließen oder rausfließen, und irgendwann kaufen die dann die Argumente der Optimisten und gehen doch dann bei höheren Bewertungen, obwohl sie tiefere Bewertungen eigentlich schon für zu gefährlich hielten, gehen sie dann zu höheren Bewertungen rein. Und ich habe das Gefühl, ja, das Bauchgefühl aus den vielen Jahren Erfahrung, die ich mittlerweile auch habe, der Punkt ist jetzt erreicht.
Herr Schilling, Ihr konstantes Nicken deutet darauf hin, dass Sie jetzt weniger Ihre Boxhandschuhe brauchen, als vielmehr Zeitpunkt für eine große Umarmung mit Herrn Risse ist.
Nein, wir können ja auch in den Clinch gehen und trotzdem fighten. Also, und Stefans Schläge waren ja eher Schlägchen gerade. Also das waren ja eher so die Dinge, die man sich so ein bisschen um die Ohren haut, aber die keine Wirkungstreffer darstellen, ja, um das mal zu formulieren. Warum? Ich muss ihm recht geben, was die langfristige Betrachtung betrifft. Ja, wenn wir in die nächsten 10 Jahre schauen, und da sind wir völlig gleicher Meinung, müssen wir davon ausgehen, dass wir kleinere Brötchen backen müssen, was die Durchschnittsrenditen an den Aktienmärkten betrifft. Wir hatten jetzt Hosse-Modus in den letzten Jahren, da lagen wir im Schnitt bei 22% per annum an Aktienmarktrenditen in den etablierten Märkten. Das werden wir nicht wiederholen. Wir wissen, der langfristige Durchschnitt liegt irgendwo zwischen 7 und 9. Und wenn so ein Jahrzehnt kommt, von dem Stefan ausgehen und wahrscheinlich auch ich ausgehe in den nächsten Jahren, gewöhnen wir uns halt vielleicht an eine 4 oder 5% pro Jahr im Durchschnitt. Das schließt aber nicht aus, dass es noch gute Börsenjahre geben kann. Und die Wahrscheinlichkeit, in einem auffolgenden Börsenjahr weiter steigende Kurse zu sehen, ist höher als eher fallende Kurse zu sehen. Das ist ja das eine, Stefan, aber was mich viel, viel wichtiger ist, und jetzt kriegst du mal so einen richtigen Schlag, das ist das Thema, wir haben ja Zwischenwahl in den USA, ist ja ein wichtiges Ereignis im Herbst, und da fallen statistisch gesehen die Börsen ziemlich eindeutig aus, dass sie eher positiv unterwegs sind, insbesondere auch nach der Wahl. Wir werden wahrscheinlich eine Pattsituation kriegen, wie so häufig nach den Zwischenwahlen in den Häusern, und das war politisch, obwohl es eigentlich ja eine Lähmung des Systems ist, politisch vielleicht eher etwas schlecht. Aber an den Börsen waren das immer gute Ereignisse.
Und Volker, bist du fertig? Dass
es diesmal anders ist.
Ja, also du bist wirklich jemand, der nur an die Statistiken glaubt, die er selbst gefälscht hat. Das stimmt nämlich überhaupt nicht. Also eines ist ganz klar, ja, es stimmt, nach guten Börsenjahren folgen in der Regel eher gute. Soweit ist es noch richtig. Allerdings bei 3 Börsenjahren hintereinander immer S&P 500 bezogen, mit einer Rendite von 20% oder mehr im Durchschnitt, und die letzten 3 Jahre ist der S&P im Durchschnitt um 22% pro Jahr gestiegen, da folgt ein Jahr mit 10% Minus gegenüber 12% Gewinn alle anderen Jahre seit 1928. Und jetzt zu den Midterm-Wahljahren. Midterm-Wahljahre sind die im S&P 500, die geringste Rendite im Durchschnitt bringen und die größten Drawdowns. Also wir werden das jetzt hier nicht einblenden können, aber ich weiß nicht, wo du das her hast oder ob du das selber gefälscht hast. Also alle Statistiken, die ich lese, aber gut, das machen auch nur so unseriöse Leute wie Goldman Sachs, die das zusammentragen. Da ist man wahrscheinlich da in Freiburg im Schwarzwald seriöser unterwegs. Also ich weiß nicht, wo diese Zahlen herkommen. Oder ist das so eine Rückbetrachtung für die letzten 8 Jahre?
wenn dir die Argumente ausgehen, kommen die Tiefschläge hier, auch im Schwarzwald dringen inzwischen das Internet vor. Ja, und vielleicht recherchierst du nochmal. Ich spreche insbesondere davon, wenn wir Pattsituationen kriegen dann in den beiden Häusern und wenn wir danach sozusagen auch in der Vorphase, also gerade jetzt erstes Quartal, gute Börsen gesehen haben, dann ist es statistisch bei solchen Wahlen 88%. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, dass wir steigende Kurse kriegen. Wir brauchen uns aber gar nicht über diese Statistiken oder über diese Zahlen streiten, sondern wir müssen einfach nur mal nüchtern drauf gucken, wie die Gewinnsituation bei den Unternehmen aussieht. Weil das ist doch der entscheidende Treiber für die Kursentwicklung. Und wenn wir sehen, dass wir immer noch zweistelliges Gewinnwachstum in den USA haben, auch wenn es langsamer geworden ist, aber wir haben noch ein zweistelliges Gewinnwachstum, das vor allen Dingen die von dir noch im letzten Jahr abgesprochene Marktbreite inzwischen voll angekommen ist im Markt, habe ich ganz gute Hoffnung, dass diese Kombination, dass wir über viele Branchen und Sektoren hinweg plus immer noch zweistelliges Gewinnwachstum ein solides Aktienjahr bekommen. Und wenn ich das noch sagen darf, unser Boxkampf oder wenn man im Boxkampfgenre bleibt, gibt es ja immer mal wieder Phasen, wo Boxkämpfe in andere Länder ausweichen, weil sie nicht woanders boxen dürfen. Und das würde ich für Anleger genauso raten. Wir sollten uns mal dahin schauen, wo die etablierten Märkte bei weitem nicht so euphorisch gelaufen sind wie in den USA. Also ich würde dieses Jahr ganz stark auf das Thema Europa setzen. Ich würde auf Asien setzen und ich würde mir auch Emerging Markets ins Portfolio holen.
Ist das eine Alternative für Sie, Herr Risse?
Am letzten Punkt bin ich einig mit Volker Schilling. Ich sehe vor allem Japan seit langem schon als spannend an, was dann eben auch nicht so ganz falsch war. Ich sehe auch eher Europa als spannend an. Wir haben ja schon Fightplatz gehabt, wo man die Liebe von Volker Schilling zu Donald Trump heraushören konnte und dass auch Amerika ein toller Ort für Investitionen ist und Berechenbarkeit. Das hat man jetzt ja die letzten beiden Wochenenden auch wieder gesehen, wie richtig Volker Schilling da lag. Nein, also hier ein bisschen Polemik eingestreut. Also da sind wir uns einig an der Stelle. Allerdings, jetzt bin ich, was waren die anderen beiden Punkte?
Gewinnwachstum.
Gewinne, genau. Ganz kurz da die Frage an Volker Schilling. Wie war denn die Gewinnentwicklung im März 2000? Die vergangenen 12 Monate, wie stark sind da die S&P-Gewinne gestiegen oder gefallen? Und wie waren die 10 Jahre vor dem März 2000 die Gewinnentwicklung des S&P 500 und wie waren die Gewinnschätzungen im März 2000? War das denn so, dass die Gewinne da geschrumpft waren? Nein, sie waren die letzten 12 Monate um 36% gestiegen. War es denn so, dass sie die 10 Jahre davor geschrumpft waren? Nein, sie waren um rund 9% gestiegen und die Gewinnprognosen waren alle positiv und nichtsdestotrotz begann da das Platzen der Internetblase. Also das bringt einen auch nicht wirklich weiter.
Ja, aber wenn wir jetzt schon bei der Internetblase sind, das führt uns ja quasi direkt zum Thema KI, der große Hoffnungsträger, wenn man so will. Herr Schilling, ist das eine tragfähige Story oder eine Party, bei der die Gäste in diesem Jahr plötzlich wählerisch werden und die Musik leiser drehen?
Haben wir doch schon geboxt, der Stefan und ich. Und da meinte er schon im letzten Jahr...
Der Ringrichter hat offenbar so auf die Nase gekriegt dabei, dass er sich nicht mehr erinnert.
Ja, ich weiß es auch nicht, aber anscheinend ist es so, dass das, was von dir prognostiziert wurde, dass wir am Platzen der Blase sind oder dass das Platzen wird, zumindest bisher noch nicht eingetreten ist. Wenn ich mir allein die Zahlen von Micron oder von TSMC anschaue, dann würde ich sagen, ist das im vollen Gange und nach wie vor bin ich der Meinung, dass der Markt immer noch das Potenzial von KI bei weitem unterschätzt und dass die fulminanten Kursgewinne, die wir bei den sogenannten Schaufelherstellern schon gesehen haben, erst der Anfang dessen sind, was wir noch in vielen anderen Bereichen sehen werden, wenn die KI mal in der Produktivität angekommen ist. Und die hohen Bewertungen, die nehmen wir in der Zwischenzeit, finde ich, können wir in Kauf nehmen, weil das Gewinnwachstum das weiter antreibt, weil die Investition das antreibt. Und vielleicht noch ein Argument, das auch für dieses Jahr spricht, ist das Kreditwachstum, das wir sehen. Sowohl in den USA als auch in Europa haben wir ein Kreditwachstum, was sich zeitverzögert auch in der Realwirtschaft niederschlagen wird, in Investitionen. Gerade wurden erst die Zahlen vom IWF auch für Deutschland beispielsweise angehoben. Also ich glaube, wir haben allen Grund, dass die Rahmenbedingungen nach wie vor gut sind, damit wir weiter auch steigende Börsen sehen. Und was die Liquidität betrifft, die Stefan angeführt hat, es ist nach wie vor so, dass zwar die Professionellen vielleicht geringere Liquiditätsquoten halten, aber der Zufluss in den Aktienmarkt, auch aus dem Retail-Sektor, aus dem Privatsektor, ist nach wie vor ungebrochen. Und deswegen geht weiter Geld in den Markt. Und wir sehen es auch übrigens an
den zahlreichen angekündigten IPOs, die wir in diesem Jahr sehen werden, weil wir ein gutes Umfeld haben für Börsengänge. Und diese Börsengänge sind ein Zeichen dafür, dass auch die Marktteilnehmer, die ihre Unternehmen an die Börse bringen wollen, ein gutes Umfeld sehen, sonst würden sie nicht an die Börse gehen.
Ja, da muss man jetzt Volker Schilling mal ein bisschen ganz kurz so in die Grundzüge des Aktienmarktes einführen. Das, was Kurse fallen und steigen lässt, sind ja zunächst einmal nicht irgendwelche Gewinne oder Perspektiven, sondern Angebot und Nachfrage. Das ist das, was dazu führt, dass auf dem Börsenparkett es rauf oder runter geht. Und je mehr Angebot ich habe, desto weniger Kurssteigerungspotenzial habe ich. Je mehr Nachfrage ich habe, ist es dementsprechend umgekehrt. Denn das, was, und damit gibst du mir das Argument im Grunde rüber, das, was bisher, und das habe ich auch immer so gesagt, wenn ich gesagt habe, ich bin pessimistisch, allerdings, was für eine Euphorie noch fehlt, sind die ganzen Börsengänge. Die haben wir nämlich im Jahr 2099 gesehen. Die kommen jetzt 2026 aber, und zwar mit erheblichem Volumen, eben OpenAI, Anthropic und so weiter. Einige stehen da auf dem Plan, die mit Sicherheit mit hohen Bewertungen rauskommen. Und ein guter Indikator wird dann sein, wenn die an den Markt kommen und am Tagesende der Emission plötzlich da ein tieferer Preis steht als der Emissionspreis. Da gehst du wahrscheinlich davon aus, dass der noch höher stehen wird. Kurz zu den Retail-Anlegern. Die sind fast der Hauptgrund, warum ich so vorsichtig bin. Also wenn wir auf die USA gucken, dann ist es so, dass über 50% des Aktienmarktes mittlerweile in den Händen von US-Privatanlegern ist. Ich glaube auch, dass die Konjunktur zu einem großen Maße an diesem Reichtumseffekt hängt, den die Aktien den Leuten dort bringen, weil die Aktien dann zuletzt stark gestiegen sind die letzten 3 Jahre. Die Umsätze, und da sind sogar diese High-Frequency-Trader mit drin, werden zu 1/3 von Privatanlegern bestritten. Das ist also mitnichten langfristiges Investment. Da wird wild gezockt auf in ETFs, auf Einzelaktien, die es in den USA gibt, natürlich gehebelt. Und das vor allem löst bei mir so dieses Bauchgefühl aus, das ist nicht mehr gesund, und das nehme ich aber auch in Deutschland wahr, wenn ich sehe, wer mir alles erklärt, wie man jetzt in ETFs sein Geld anlegen muss, um dann damit sein Vermögen aufzubauen. Diese ganzen Finfluencer, der ganze Zulauf, Werbung auf Bahnsteigen der Deutschen Bundesbahn für irgendwelche Trading-Apps, das erinnert mich alles wahnsinnig stark an die Jahrtausendwende. Und auch das ist am Ende so das, was eben in der Gemengelage meinem Instinkt sagt, wir sind ziemlich am Ende dieser Euphorie angekommen. Und dann spielen eben die Gewinne und spielt auch die Frage, ob wir eine KI-Blase haben im Sinne von Investitionsblase innerhalb der Branche, gar nicht so eine Rolle. Denn dann ist die Börse selber reif dafür. Denn dann ist alles Dump Money drin. Ja, also das dumme Geld von den Schilling steckt in den Kursen, während Warren Buffett auf 400 Milliarden Cash setzt, und der hat nur ein Aktienportfolio von 260 Milliarden. Costolani hat ja mal gesagt, es gibt die Hartgesottenen und die Zittrigen. Ich bin der Hartgesottene. Der Zittrige ist Volker Schilling, der dann nervös werden wird, wenn die Börsen dann plötzlich fallen.
Bevor also der Einzige, der hier nervös ist, bist du, Stefan, weil du bist hier der Mahner. Ich bin ganz cool drin im Markt, ja. Und du mal darfst gucken, nicht verwechseln, Optimismus ist keine Euphorie. Und wir sehen überhaupt keine Euphorie am Markt. Und auch, dass Warren Buffett auf so viel Kohle sitzt, das hätte ich dir auch schon vor einem Jahr mit dir drüber streiten können. Da saß er auch schon auf viel Kohle und hat ja eigentlich einen Großteil dieser Hosse verpasst. Und das ist ja das Symptom.
Das war auch Ende der 90er Jahre so, mein lieber Volker. Und ja, wer hat am Ende Recht bekommen?
Ja, aber es nützt doch nichts. Das ist wie die kaputte Uhr, die auch einmal am Tag Recht bekommt, ja? Und so kannst du aber nicht an den Börsen agieren. Und was ich völlig fahrlässig finde, ich möchte da mal eine Lanze brechen für die von dir gerade beleidigten Privatanleger, die du alle als Zocker beschimpfst, alle nur noch irgendwie als spielsüchtig mit ihren Börsen und so weiter. Jetzt sind wir endlich mal nach Jahrzehnten, wo du und auch ich gepredigt haben, wie wichtig es ist, dass die nächste Generation sich am Kapitalmarkt engagiert. Jetzt sind wir endlich so weit, dass wir ein zartes Pflänzchen sehen, dass es mehr Aktionäre gibt, dass es mehr Investitionen gibt, dass es auch langfristige Sparpläne gibt. Und schon beleidigst du diese neuen Investoren, als wären sie nur alle Zocker, scherst alle über einen Kamm. Dabei sind die meisten ganz vernünftig in ihrer Geldanlage. Ihnen fehlt Erfahrung, da gebe ich dir recht. Sie haben auch mal ein Anrecht auf Korrektur. Und ich möchte das explizit betonen. Wir werden, auch wenn ich optimistisch bin, nicht 26 ein Jahr bekommen, wo es nur bergauf geht, sondern wir haben genug Anlässe in diesem Jahr, Jahr, wo es auch ordentliche Korrekturen geben kann an den Märkten. Und das sind aber Kaufgelegenheiten aus meiner Sicht, während du um die Ecke kommen wirst und mir dann erzählen willst, siehst du, jetzt geht's los, was ich dir erzählt habe, unterher dann doch wieder K.O. in deiner Ecke zu hängen.
Darf ich auch noch mal kurz was sagen? Vielleicht gut, wenn Sie, Herr Risse, mir das Wort erteilen, dann habe ich immer größere Chancen, was zu sagen.
Herr Kerscher, ich erteile Ihnen das Wort.
Noch eine Bemerkung zu Ihnen, Herr Risse. Ich finde das also wirklich spannend und interessant, dass Sie uns das Prinzip von Angebot und Nachfrage erklärt haben am Finanzmarkt. Ich glaube, ich habe da jetzt was ganz, ganz Wichtiges verstanden. Und bei der Gelegenheit, die Deutsche Bundesbahn heißt ja jetzt schon seit ein paar Jahren Deutsche Bahn, aber das ist eine kleine Petitesse. Das Wort möchte ich jetzt aber trotzdem an Sie wieder zurückgeben, um auf das zu antworten, was Herr Schilling gerade gesagt hat.
Ja, sehr gern. Also erstmal haben Sie jetzt ja die rechte Hand gehoben. Da sieht man, der Kerscher hat einen Schlagring. Volker, da müssen wir aufpassen.
Das ist was für den Straßenkampf, Herr Risse. Und ja, dann, genau. Ja, das ist was für den Boxring.
Also in allen Bereichen ausgestattet. Also Volker, ich gebe dir natürlich vollkommen recht. Es ist sehr wünschenswert. Costolani war ja schon als Wunderprediger, der nicht Wunderprediger, Wanderprediger der Börse unterwegs. Aber weißt du, wenn ich sehe, was jetzt, glaube ich, letzte Woche oder vor zwei Wochen veröffentlicht wurde, ich glaube, Consors, also einer der großen Online-Broker, ich meine Consors sei es gewesen, hat offengelegt, wie die Deutschen ihr Geld da anlegen. Und da ist Sparplan Aktie Nummer 1 Rheinmetall. Finde ich auch irre spannend. Also ich sehe halt wieder, dass viele eben leider nicht investieren, sondern dass das in Zocken ausartet. Und du wirst mir wahrscheinlich recht geben, wir haben in Deutschland leider Gottes so diese Angewohnheit, oder die Deutschen haben die Angewohnheit, wenn sie zur Börse gehen, meinen sie, das ist Spekulation und nicht Investition. Und wenn sie dann von der Spekulation genug haben, dann geht's zurück aufs Sparbuch. Langfristig investieren, da sind wir ja einer Meinung, ist genau das Richtige. Aber wenn ich eben sehe, wie viel wenn ich im Zug bin und die Leute unterhalten sich, wie viel da wieder so, oder mein Physiotherapeut erklärt mir, welche Kryptowährung ich haben muss. All das ist so eine Gemengelage, die bei mir so Unbehagen auslöst, im Sinne dessen, immer mehr dummes Geld ist drin. Und das war natürlich ein bisschen überzogen, das wird bei euch nicht passieren. Der Volker Schilling ist natürlich kein Zerträger, sondern auch langjähriger Börsianer mit entsprechenden Nerven. Aber wir wissen natürlich, dass diese Leute, die jetzt da von den Finfluencern mit dem quasi Versprechen oder der Prognose, der MSCI World bringt dir 7% pro Jahr, wenn der da mal um 30% runtergeht, dann wird bei denen kommen, ich will aber nicht alles verlieren. Und wenn die dann noch Krypto haben und der Bitcoin ist auch mal wieder um 50% gefallen, was wir alles gesehen haben, dann kommt dieser panische Ausverkauf. Und ich sage einfach nur, das sind Dinge, die entwickeln sich quasi an der Börse selber. Die haben dann auch Rückköpplung in die Realwirtschaft, wenn dieser Reichtumseffekt wegfällt. Und die Frage ist eben, sind wir da schon? Oder läuft es noch weiter? Das ist eben genau der Punkt. Natürlich bin ich mir da auch nicht sicher. Deswegen sind wir bei Arcadis jetzt nicht komplett aus Aktien raus, wenn überhaupt jemand auf mich hier hören würde. Nein, also ich bringe natürlich diese Meinung mit ein. Natürlich sind wir in Aktien. Wir sind ein bisschen vorsichtiger einfach aufgestellt, ein bisschen defensiver aufgestellt. Was uns, und da die Marktbreite noch ganz kurz angesprochen, Volker, was uns auch was gebracht hat, weil in der Tat, hast du recht, es läuft jetzt mehr Marktbreite. Ich lese die Argumente auch. Das Spannende ist aber, dass die alten Favoriten eben nicht mehr richtig nach oben kommen. Wir haben neue Rekorde im S&P 500. Wir kriegen sie nicht mehr in der Nasdaq hin. Ich bin echt kein Charttechniker, aber das finde ich ganz interessant, weil genau die Konstellation hatten wir Ende 2021. Da machten S&P 500 und Nasdaq, also die Technologietitel, die damals ja auch den Corona-Aufschwung da getragen haben, machten neue Rekorde. Dann gab es eine Korrektur und am Jahresanfang schachte der S&P 500 noch neue Rekorde, aber die Nasdaq nicht mehr. Und dann kam irgendwann dieser Abschwung. Auch jetzt wird damit argumentiert, dass der Dow Jones Transportation Index am Rekord ist. Der ist ein Konjunkturindikator, weil der zeigt, ob Waren exportiert werden. War Ende 21 aber auch so. Da war der auch an einem Rekord hoch. Also wir haben sehr viel Ähnlichkeit, finde ich, mit Ende 21. Und deswegen bleibe ich eben eher bei meiner Vorsicht. Und das als letztes noch, Herr Kerscher, und dann dürfen Sie auch mal 5 Minuten reden. Berkshire Hathaway als Uhr zu bezeichnen, die nur einmal am Tag richtig geht, das ist wirklich Blasphemie.
Geschätzte Herren, ich würde schon gerne die letzte Runde einläuten. Ich frage mich, ob Sie dafür überhaupt eine Frage brauchen, aber trotzdem vielleicht einen Ausblick auf 2026. Wo sehen wir denn da späte Wirkungstreffer bei den IPOs, Japan, China oder eher Europa? Vielleicht ist das sozusagen ein guter Gedanke, bevor der Schlussgong ertönt. Herr Schilling.
Ja, wir sollten vor allem Stefan erstmal den Mundschutz wieder einsetzen. Er hat anscheinend zu viele Treffer bekommen. Ich will aber nochmal eins sagen. Stefan, du hast in allem recht, was deine Vergleiche betrifft. Du ziehst sehr gute Vergleiche zu Dotcom-Blase, zu vergangenen Korrekturen und der aktuellen Entwicklung, die wir sehen. Aber du weißt auch, dass sich die Börsengeschichte nicht wiederholt. Sie reimt sich an gewissen Stellen. Und das, was du angesprochen hast, das Timing, das ist das wahnsinnig Schwierige an dieser Situation. Und ich halte das Timing in diesem Fall für deinen Fall für ungünstig für dich, nicht für mich. Warum? Weil wenn du Unrecht hast, dann verpasst du weitere starke Börsenjahre. Wenn ich Unrecht habe, dann kann ich jetzt die Gewinne zumindest noch mitnehmen und werde vielleicht einen Großteil deiner prognostizierten Korrektur erleben müssen, bevor ich was verändere. Aber ich glaube, ich werde am Schluss besser dastehen noch. Das ist der Grund, warum ich eher auf der optimistischen Seite bin, weil ich es gar nicht abschätzen kann. Und wie du schon sagst, du auch ganz schwer, wann ist dieses Ende der Fahnenstange erreicht? Und ich glaube, an sich ist es noch nicht so weit, weil ich noch nicht diese Euphorie sehen kann, weil ich nicht sehen kann, dass nicht noch genug Geld nachkommt in diesem Markt, weil ich nicht noch genug Pessimisten sehe, die eben noch umfallen können, die du auch angesprochen hast. Deswegen, und auch der Jahresstart, du weißt, die Börsianer sind alle auch abergläubisch, sie gucken gerne auf den Jahresstart, auch der war in der ersten Woche unglaublich euphorisch unterwegs. Dazu kommt, dass wir in den USA einen neuen Notenbankchef bekommen, der mit Sicherheit das Zeug hat, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, machen wir im nächsten Fight miteinander, mit Sicherheit das Zeug hat, einiges an Turbulenzen am Markt zu bewirken, je nachdem wie er sich verhält, aber wir gehen davon aus und du wahrscheinlich auch, dass wir eher im Zinssenkungsmodus unterwegs sein werden in den USA. Das führt zu weiterem Rückenwind für die Börsen. Also kurzum, ich bleibe bei meinem Optimismus. Du hast mich nicht K.O. geschlagen. Ich fühle mich auch nicht in den Seilen hängend momentan. Das wird sich vielleicht nochmal im Laufe des Jahres ändern. Aber aktuell ganz klar Aktien ins Portfolio. Natürlich nicht immer nur auf Einzelwerten rumzocken, die besonders gehypt werden, sondern möglichst diversifiziert. Sich mal europäische Nebenwerte mal wieder anschauen. Ein Markt, der immer noch günstig ist. Japan finde ich auch toll, bin ich deiner Meinung. Sollte man unbedingt als Beimischung im Portfolio haben. Ich würde mir Emerging Markets in Asien wieder anschauen. Auch in Osteuropa beispielsweise. Und ich würde meinen Schwerpunkt generell natürlich nach wie vor in europäischen und amerikanischen Aktien setzen. Ich kann in die Branchen viel breiter gehen, als ich das in den vergangenen 12 Monaten getan habe oder 24 Monaten, weil wenn man genau hinschaut, hast du vollkommen recht, von den sogenannten glorreichen 7 haben 5 glorreich underperformed den Markt im letzten Jahr und wir sehen Branchen, die wie Healthcare beispielsweise oder Immobilien, die wieder deutlich anziehen und dafür interessanter sind, auch wieder zu investieren. Also es gibt genug Möglichkeiten, nach wie vor immer noch vernünftig bewertet in den Aktienmarkt zu investieren. Der Rückenwind ist aus vielerlei Gründen für mich gegeben. Deswegen würde ich nach wie vor in die nächste Runde gehen. Ich würde in den Boxring steigen und würde weiterhin sozusagen mein Aktieninvestment gegen dich verteidigen.
Herr Risse, Zeit für einen letzten Uppercut von Ihnen.
Ja, was Herr Schilling jetzt, also Volker jetzt da ja gerade probiert, ist Pudding an die Wand zu nageln. Ne? Also geht hier rein mit der steilen These, wird ein gutes Aktienjahr und jetzt rudert da im Grunde auf meiner Schiene, ne, auf dem raus, was ich verargumentiert habe, nämlich man muss nicht raus aus Aktien gehen, man kann defensivere Titel nehmen, breiter diversifizieren. Dann jetzt nochmal Hand aufs Herz, Volker. Steht der S&P 500 am Jahresende höher als aktuell?
Eindeutig ja.
Damit wir hier mal irgendwie ein klares Votum haben, ich sage, er wird tiefer stehen. Das heißt aber bei mir auch, es muss nicht rausgehen aus Aktien. Wenn wir einen richtigen Abwärtstrend sehen, dann wird es wahrscheinlich doch alle irgendwie mitnehmen. Aber, und das muss man eben als institutioneller Anleger, die wir beide sind, dann so machen, auch bei mir sind es nur Wahrscheinlichkeiten. Bei mir ist die höhere Wahrscheinlichkeit, dass mein Szenario eintritt. Aber auch da sind es nur Wahrscheinlichkeiten. Volker Schilling könnte ausnahmsweise auch richtig liegen. Und für den Fall muss ich gewappnet sein oder müssen wir gewappnet sein in unseren Portfolien. Und wenn du meine Vergleiche so liebst, dann sei da auch gesagt, beim Platzen der Internetblase 2000, S&P 500 IT-Titel, also Technologietitel, fielen in den folgenden 14 Monaten um 55%. Der S&P 500 stieg bis Mai 2021, also in diesen folgenden 14 Monaten, um 11%. Und der S&P 500 insgesamt fiel um 13%, weil die IT-Titel eben auch dieses hohe Gewicht in dem Index hatten und die so stark gefallen waren. Und das ist wieder das Szenario, was ich mir gut vorstellen kann, dass der S&P runtergeht, ja, weil die Tech-Titel so hohe Gewichte haben, dass man aber eben mit diesen defensiven Titeln sogar Gewinne machen kann. Man muss dann allerdings sagen, als dann bröckelte es ab Mai ab und als die Terroranschläge kamen, da hatten wir dann auch einen Ausverkauf mehr oder minder bei allen Werten. Aber das waren dann eben auch die tollen Kaufkurse. Insofern würde ich sagen, Herr Kerscher, der Ringrichter, jetzt müsste es ja noch die drei Punktrichter geben, die sagen, wer gewonnen hat, weil wir beide stehen ja noch.
Ja, genau. Eins muss ich noch sagen,
das YouTube-Kommentatoren.
Ich muss nochmal dazwischen grätschen, Entschuldigung. Aber das ist, weil wir diese Box-Analogie heute haben. Das, was du ansprichst, Stefan, ist tatsächlich, dass wir beide nicht umfallen, weil wir den Schlägen gut ausweichen können oder weil wir sie ertragen können. Ja, auch deine etwas immerhin tiefer werdende Tiefschläge kann ich ganz gut ertragen. Aber was uns ausnocken wird, und das wissen wir eben beide nicht, und das ist häufig auch an der Börse der Fall, sind die Schläge, die man nicht kommen sieht. Also die Ereignisse, die wir heute nicht auf dem Radar haben, die uns vielleicht in 26 begegnen können, die können den Markt ausnocken. Und die kennen wir aber heute noch nicht. Und deswegen kann man darauf nicht argumentieren. Deswegen kann man sich das darauf nicht positionieren.
Du brauchst kein Ereignis. Wenn der Markt reif ist für diesen Rückschlag, ja, weil das ganze Geld investiert ist, und das ist ja das, was ich aus dem Optimismus versuche abzulesen, sind alle drin und es gibt nicht mehr genug frisches Geld, das den nächsten Dip nach oben kaufen kann, dann geht der Markt runter und dann reicht eben so eine Zollnachricht wie vom Wochenende, damit es zum Einsturz kommt. Da bin also ich absolut anderer Meinung. Also es müssen fatale Ereignisse sein, die so fundamental sind, dass ich wirklich alle Prognosen fürs Wirtschaftswachstum umschmeiße. Ansonsten kommt es viel stärker darauf an, wie ist die Anatomie des Marktes in dem Moment.
Also das ist ja ein spannendes Thema. Braucht der Markt Ereignisse, um zu steigen oder zu fallen? Ein gutes Thema für den nächsten Finance Fight Club. Ich würde jetzt mal gerne den Schlussgong läuten. Mit den Punktrichtern würde ich mich danach nochmal in Ruhe besprechen, wer hier als Sieger herausgeht. Ich finde sozusagen... geht ja eigentlich nicht, ne, beide Sieger zu haben, aber Stefan, die Alarmist Risse von Arcatis Investment und Volker, die Optimist Schilling von Greif Capital Management haben sich auf jeden Fall beachtlich geschlagen. Jetzt können wir eigentlich auch wieder die Boxhandschuhe ausziehen. Vielen Dank für diesen spannenden Fight. Wir werden ihn fortsetzen.
Danke euch. Ich hänge den Boxhandschuh an den Nagel hier.